Orange im Dialog, der Politik-Podcast mit Gregor Voth. Nah an den Menschen, klar in der Sache. Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orange im Dialog, dem Politik-Podcast der Freien Wähler. Und wir beschäftigen uns heute, glaube ich, mit einem Thema, was jeden in Deutschland betrifft, nämlich der Energieversorgung. Und das ist ja politisch ein sehr kontroverses Themenfeld geworden in den letzten Jahren. Und ein Thema ist besonders spannend, wenn wir auf Energie schauen. Das ist nämlich das Thema Biogas, Biomethan. Und dazu haben wir heute den perfekten Gesprächspartner, der uns dazu mehr erzählen kann, nämlich den Peter Meyer vom Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Er ist da Leiter der Außenbeziehungen. Und ich heiße dich herzlich willkommen hier im Podcast. Erzähl uns mal, was ist eigentlich der Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft? Und warum ist es gut, dass wir heute sprechen?
Ja, vielen Dank. Erstmal, lieber Gregor Voth, herzlichen Dank, dass ich heute teilnehmen darf. Es ist in der Tat ein spannendes Thema geworden. Spannend deswegen, weil wir ja auch feststellen müssen, dass die Energieversorgung doch nicht so einfach ist, wie wir das die letzten Jahrzehnte ja hatten. Kurz zu unserem Verband. Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V. ist ein Verband, der sich ausschließlich mit dem Thema Gas und Wasserstoff beschäftigt. Das heißt also, alles, was gasförmige Energieträger sind, um die kümmern wir uns. Wir selbst sind ein internationaler Verband, also wir haben Mitglieder aus den USA, wir haben Mitglieder aus Norwegen, aus Dänemark, aus Holland, aus Belgien, aus Spanien. Das heißt also, wir decken mit unserem Verband die gesamte Wertschöpfungskette ab, in der Tat vom Bohrloch bis hin zum Endverbraucher. Also auch Stadtwerke sind Mitglieder bei uns, die Heizungsindustrie ist Mitglied bei uns, ein Teil der Fahrzeughersteller. Das zeichnet uns dementsprechend aus, dass wir wirklich in der Tat den gesamten Marktüberblick haben. Und ich kann gerne direkt einsteigen. Gas zwischen Geostrategie und Klimapolitik. Das ist unser Spannungsfeld, das wir haben. Es fing an während des Angriffs auf die Ukraine. Wir hatten 50 Jahre lang günstiges Gas aus Russland bekommen, günstig, sehr günstig sogar. Und das war auch ein Teil unseres Wirtschaftswunders. Deutschland hat seinen Wohlstand mit aufgebaut auf günstige Energie.
Ja, ich glaube, viele Verbraucher haben ja auch gar nicht sich die Frage gestellt, wo kommt mein Gas eigentlich her? Und ich glaube, das war einfach eine Selbstverständlichkeit über viele Jahrzehnte.
Ja, richtig. Ich meine, so wie es heißt, Strom kommt aus der Steckdose, hat man die Heizung aufgedreht und es wurde warm. Und genau das ist das Thema, weil man es eben nicht so wahrgenommen hat, war natürlich dann die Überraschung. Hey, jetzt gibt es plötzlich kein Gas mehr aus Russland. Die Energiepreise schießen nach oben. Wir kriegen Probleme mit unserer Wirtschaft, weil einfach die Wirtschaft aufgebaut ist auf günstige Energie. Das ist in der Tat erstmal so uns so wahr geworden. Wir hatten natürlich das Glück, dass die Regierung da recht gut reagiert hat. Wir haben relativ zügig zwei mobile LNG-Terminals bekommen, aus denen wir dann mit Flüssiggas aus den USA bekommen haben, auch aus Katar. Also damit haben wir zumindest erstmal unsere Energieversorgung unmittelbar nach dem Ukraine-Krieg erstmal sichergestellt. Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt haben wir das Problem mit dem Iran-Krieg. Im Grunde genommen sind wir da so nicht so stark betroffen, zumindest was die Versorgungssicherheit betrifft, weil Gas ist da. Das Problem ist einfach nur, dass der Weltmarkt eben dieses Gas haben will.
Ja klar, höhere Konkurrenz um eine niedrigere Menge führt natürlich zu Preisanstieg.
So ist es. Das heißt, bildlich dargestellt, der Tanker ist aus USA unterwegs nach Deutschland, bekommt ein deutlich besseres Angebot aus Asien, dreht er um und wir müssen auf den nächsten Tanker dann hoffen. Deswegen sind wir auch schnell bei einem Thema, was für uns ausgesprochen interessant ist, was auch die heimische Wertschöpfung betrifft, das ist Biogas, Biomethan. Wir sehen das immer so kleine Pilze, die irgendwo in der Landwirtschaft stehen. Aber dort wird heimische Energie hergestellt. Heimische Energie erstmal in dem Sinne, dass man Biogas macht. Das hatte uns bisher auch immer ausgereicht. Es wurde hauptsächlich in der Landwirtschaft genutzt, auch für die Verstromung. Mittlerweile hat man auch erkannt, dass wir dieses Biogas ja auch veredeln können. Das heißt, dass es auch in das Gasnetz geht. Also Beispiel, wir haben in Deutschland 540 42.000 Kilometer Gasnetz. Das ist das weltweit das größte Gasnetz. Das heißt, wir sind überall mit einem Gasnetz versorgt, einmal über die Hauptleitungen und dann über die Verteilnetze. Also die Stadtwerke leben in den Verteilnetzen. Jeder Gasheizungskunde ist am Verteilnetz angeschlossen.
Ja, das sind ja ungefähr 20 Millionen Wohnungen in Deutschland,
richtig,
die angeschlossen sind. Das gibt es ja nirgendwo in Europa in der Engmaschigkeit.
Ganz genau. Und das ist ein unglaubliches Asset. Das ganze Asset hat einen Wert von über 300 Milliarden Euro. Und ich komme jetzt gleich mal, bevor wir da noch tiefer einsteigen, zu dem Thema. Wir sind im Moment aktuell in einer Diskussion, die Gasnetze rückzubauen, also einen Teil der Gasnetze rückzubauen.
Ja, die Diskussion kenne ich auch hier von mir vor Ort. Ich bin ja auch praktizierender Kommunalpolitiker. Mhm. Ich versuche seit 3 Jahren eine Antwort darauf zu bekommen, was denn die Strategie hier vor Ort ist, mit dem Netz in Zukunft umzugehen. Und Antworten gibt es keine. Es heißt Stilllegung. Mhm. Das ist halt brutal. Also wenn man überlegt, was da investiert worden ist, um dieses Netz in dieser Güte aufzubauen, mhm, und instand zu halten. Und dann sagt man einfach, naja, jetzt sind neue Zeiten, jetzt nehmen wir es aus dem Betrieb. Das ist schon heftig.
Da muss man das Kind beim Namen nennen. Die Grünen haben vor 5 Jahren das Thema angesprochen, Ausstieg aus dem Gas. Und das Einfachste ist natürlich dabei, wie ich dem Gaskunden oder den Verbraucher am besten verunsichere, indem ich sage, ich schneide dir einfach das Gasnetz ab. Damit kriegst du kein Gas mehr. Wobei das völlig illusorisch ist, weil dieses Gasnetz ist ja nicht nur für fossiles Gas, sondern das ist sowohl für Biogas, also Biomethan, was ja wirklich ein klimaneutraler Energieträger ist, und zukünftig auch für Wasserstoff. Also es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie. Wir wollen auf Wasserstoff umstellen. Auf der anderen Seite sagen wir aber, da, wo der Wasserstoff durchgeführt werden soll, das bauen wir zurück. Also das ist eine völlig absurde Situation aktuell.
Ja, vor allem also Infrastruktur, die da ist, nicht zu nutzen für die Energiewende, das ist ja fatal. Das wirft uns ja um Jahrzehnte zurück im Grunde, weil die Geschwindigkeit, mit der man im bestehenden Netz umstellen kann, ist ja viel höher, als wenn ich neue Netze entwickle und baue. Also das, ja, es erschließt sich mir bis heute nicht, warum man auf diesem Ausstieg besteht, außer eben Ideologie. Das ist ein Riesenasset, das einfach ungenutzt bleiben soll.
Ganz genau. Deswegen gilt es wirklich gegenüber der Politik immer wieder darzustellen, wir brauchen dieses Netz weiterhin. Da hängt ja jetzt an dem Netz nicht nur der Heizungskunde dran, sondern da hängt die Bäckerei dran, da hängt die Schlosserei dran. Das heißt also, wir treffen hier den Mittelstand auch damit. Der Mittelstand, die Industrie, ist abhängig von günstiger, vor allem auch sicherer Energie. Natürlich ist es schön und das müssen wir auch weiterhin machen. Wir müssen Solar- und Windkraft ausbauen. Allerdings sind eben da die Nachteile, dass dort das zu sehr fluktuiert. Eine Biogasanlage produziert, vorausgesetzt natürlich, dass sie ihre Rohstoffe bekommt von der Landwirtschaft, das ist aber sichergestellt, produziert immer, und zwar regelmäßig, Biogas. So, dieses Biogas, veredelt dann Biomethan, wird in das Gasnetz eingespeist. Das bedeutet natürlich, dass wir immer eine klimaneutrale Energie zur Verfügung gestellt bekommen. Als Beispiel, wir haben derzeit in Deutschland knapp 11 Terawattstunden Biomethan im Gasnetz. Die Prognose ist, dass wir bis 2030 bis zu 100 Terawattstunden Biogas aus heimischer Produktion produzieren können, wenn man uns denn lässt und wenn auch die entsprechenden politischen Voraussetzungen sind. Wir bekommen Angebote aus der Ukraine, die sagen, wir liefern euch über 200 Terawattstunden Biomethan aus Abfall und Reststoffen. So, auch dort besteht ein Netz. Also wir haben eine Direktverbindung noch aus der Ukraine bis hin ins deutsche Gasnetz. Biomethan ist keine Mangelware. Biomethan ist vorhanden. Wir müssen es nur entsprechend politisch so aufbereiten und nicht dagegen arbeiten, dass wir es einfach nutzen können. Wir sind damit völlig unabhängig von externen. Das heißt also, wir brauchen kein Gas dann aus Russland. Wir können die LNG-Produktion oder beziehungsweise die LNG-Transporte aus den USA im gewissen Teil reduzieren, wenn wir einfach das heimische Biomethan entsprechend ausbauen.
Das ist ja im Grunde die beste Strategie, um uns auch für künftige Krisen auf der Welt vernünftig aufzustellen, dass wir einen hohen Grad haben, dass wir uns selbst versorgen können, dass wir uns zumindest europäisch versorgen können.
Korrekt.
So, und dass wir dann natürlich kann man partiell zukaufen. Da hat ja keiner was dagegen. Es will ja niemand den Welthandel abbrechen. Aber irgendwo so ein Grundstock, dass wir Versorgungssicherheit haben, das müssen wir ja zumindest europäisch, am besten natürlich noch in Deutschland realisieren, damit wir einfach nicht wieder vor solchen Situationen stehen wie Ukraine-Krieg, wie Iran. Das ist ja immer ein Riesenschock für die Wirtschaft.
In der Tat. Und das muss und kann man auch europäisch denken. Also wenn wir sehen, in Frankreich, in Italien, in Dänemark, in den Niederlanden, überall entsteht dieser Markt. Die sind auch viel aufgeschlossener in diesen Ländern, als wir es sind. Wir müssen nur eins berücksichtigen, wir werden immer ein Importland sein für Energie. Also diese Energieautarkie, die man uns immer wieder vorspiegelt oder vermeintlich, dass wir die kriegen können, das wird nicht passieren. Aber, und das ist der große Vorteil, als Beispiel, im Jahr haben wir 3.700 Terawattstunden, die wir benötigen für alles, für Kraftwerke, für Verkehr, für Heizungen. Allein wenn wir hier es schaffen, und das ist die Planung, auf 300 Terawattstunden zu kommen, das ist schon mal ein Zehntel der Energieversorgung knapp, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Und damit machen wir uns auch deutlich unabhängiger, weil wir eben das immer bekommen können. Und wir haben natürlich auch noch die Gasspeicher, die jetzt auch wieder gefüllt werden. Auch die können wir ja mit Biomethan auffüllen. Das heißt also, die Produktion kann entsprechend auch uns weiter helfen. Nur dazu brauchen wir eben die entsprechend die Voraussetzungen.
Nee, Voraussetzung eins ist ja wohl, dass wir schon mal das Gasnetz nicht zurückbauen, sondern weiter nutzen.
Korrekt. Das ist die erste Stufe. Und was wir dann auch noch brauchen, also wir brauchen auch eine Langfriststrategie. Und das fehlt mir einfach noch. Hier muss die Bundesregierung auch ganz klar sagen, wir wollen Biomethan weiter voranbringen. Auch im Hinblick, wie kann man das langfristig dann mal austauschen gegen Wasserstoff. Nur da muss man einfach wissen, die Voraussetzung, dass wir Wasserstoff nutzen können, ist erstmal Biomethan. Ich nehme nur ein Beispiel, der Schwerlastverkehr. Im Schwerlastverkehr, die Spediteure haben gerade Riesenprobleme mit den extrem hohen Dieselpreisen. Ich meine, wir liegen dabei über 2 Euro den Liter. Es gibt in Deutschland knapp 5000 Fahrzeuge mit Bio-LNG. Die fahren derzeit mit dem Durchschnitt mit 50 Cent.
Das ist halt ein Unterschied, ja.
Das ist ein Unterschied. So, das heißt also, damit sind wir auch sicher, dass wir entsprechend auch das wirtschaftlich auch besser abfangen können. Wir haben eine Vollversorgung mit über 200 Bio-LNG-Tankstellen in Deutschland. Der Spediteur kann von Flensburg, kann der laden und kann bis beispielsweise nach Albanien runterfahren, weil in ganz Europa gibt es ein komplettes Netz an Bio-LNG.
Was ist denn politisch jetzt zu tun, damit die Entwicklung da weitergeht, damit die Rahmenbedingungen stimmen? Also was muss jetzt passieren, damit es vorwärts geht?
Also die Gas-Binnenmarkt-Richtlinie, jetzt sind wir natürlich sehr im Detail, dass
nicht jeder... Das werden die Zuhörer schon überleben.
Also. Das ist gut, genau. Das sieht jetzt vor, dass man die Fördermittel, dass man das erstmal für 10 Jahre erstmal sicherstellt. Wir brauchen mindestens, wenn wir weiterhin investieren wollen, in Biogasanlagen, in Verflüssigungsanlagen, brauchen wir eine Sicherheit über 20 Jahre. Das muss einfach sichergestellt werden.
Naja, aktuell ist ja so politische Sicherheit im Energiebereich 14 Tage, so, weil man ja nie weiß, was die nächste neue Idee ist. Und das ist klar, wenn man natürlich Geld in die Hand nehmen will und investieren will, dann brauchst du da deutliche Klarheit, wo der Weg hinführt.
Ganz genau. Und das geht eben nur, wenn wirklich die Bundesregierung sich klar dazu bekennt, dass sie sagt, wir werden Biomethan als heimische Wertschöpfung hier weiter hier nutzen und sie stellen sicher, dass die Voraussetzungen auch stehen. Also die Unternehmen, das sind viele Landwirte, die Abfallprodukte haben, das sind Investoren, das sind Stadtwerke, die bereit sind zu investieren und das kann auch schnell gehen. Also wir haben den Vorteil, wir brauchen jetzt hier keinen großen Netzanschluss, wo man 5 Jahre drauf wartet, sondern wir brauchen nur die Biogasanlage oder andersrum. Wir haben in Deutschland 9.315 Biogasanlagen. Davon sind im Moment aufbereitet 276. Wir werden nicht alle Biogasanlagen entsprechend umrüsten können, dass sie auch Biomethan, das heißt also das, was ins Netz eingespeist wird, umstellen können. Aber einen Großteil davon können wir umstellen. Das heißt also, wir haben jetzt schon das Potenzial dazu. Wir müssen im Prinzip da nur entsprechende Aufbereitungsanlagen noch hinstellen. Das heißt, die Anlagen stehen, die Biogasanlagen, dort wird eine Aufbereitungsanlage hinzugestellt und schon können wir ins Netz einspeisen.
Ja, es ist ja auch ein Riesenvorteil, sage ich mal, dass an Standorten, an denen schon etabliert eben eine Anlage steht, wo sich alle dran gewöhnt haben, ist ja in Deutschland immer ganz schwierig, wenn man irgendwo Energieinfrastruktur neu baut. Dann gibt es immer hier und da die Befindlichkeit, das ist mir zu dicht, das stört meine Sicht. Aber wenn es die Anlage schon gibt und man kann sie sozusagen weiterentwickeln,
genau,
dann ist das ja auch viel akzeptierter schon.
Richtig. Und das ist ja auch so, die Anlagen selbst, die bekommen ihre Rohstoffe, das heißt also die Abfallreststoffe, bekommen sie ja immer aus unmittelbarer Nähe. Also das ist maximal 40 Kilometer im Umfeld dieser Landwirtschaft werden die Rohstoffe angeliefert. Also da kommt auch gar nichts mehr Neues dazu. Zugegebenerweise hat man dann mehr, je mehr wir an Biomethan produzieren, haben wir natürlich einen höheren Verkehr dort in dem Umland. Aber gerade dort in den landwirtschaftlichen Bereichen ist das auch entsprechend akzeptiert. Es ist vielleicht der ein oder andere Zugereiste aus der Stadt, der sich daran stört, aber üblicherweise, und wir haben Mitglieder, die viele Biogasanlagen haben, die auch sagen, also das ist kein Thema für uns. Wir stoßen da, und das ist ja das, was Sie da richtig gesagt haben, was schon vorhanden ist, das fällt dann gar nicht mehr so auf, als wenn ich jetzt irgendeinen Neubau nochmal hinstellen
muss.
Das
ist ja in Deutschland fürchterlich, wenn man irgendwas neu an den Start bringen will, sind das ja ewig Verfahrensdauern, zwei Klagen und dann irgendwann kann man vielleicht mal loslegen. Und die Zeit haben wir ja eigentlich nicht. Von daher ist es ja, wie gesagt, etablierter Standort, dann sozusagen Aufrüsten der Anlage. Das ist ja eine Sache, die man auch einfach ja mehrheitsfähig bekommt, ne?
Absolut. Absolut. Die Biogasanlagen sind ja über ganz Deutschland verteilt. Die meisten sind natürlich in Niedersachsen. Wir haben große Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben viele Anlagen, die allerdings so ein bisschen kleiner sind. Das ist in Bayern oder auch in Schleswig-Holstein. Die sind bundesweit gut verteilt. Das heißt also, wir können an vielen Standorten können wir diese Resilienz sicherstellen. Selbst im Worst Case, wir haben das ja hier in Berlin gesehen, da wird einfach mal das Stromnetz gekappt von gewissen Gruppierungen. Das kann man da gar nicht machen, weil wir einfach das so verteilt haben auf ganz Deutschland.
Ja, das heißt, man würde nie so die ganze Versorgung einstellen können.
Ganz genau.
Man könnte vielleicht ein, zwei Anlagen lahmlegen, wenn man es irgendwie darauf absieht, dem Land zu schaden. Aber man könnte nicht komplett das ganze Netz lahmlegen.
So ist es. Also daher, das Potenzial ist da. Wir haben Abnehmer. Wir haben jetzt gerade im Bereich der Heizungen, wir bekommen eine Biomethanquote, eine sogenannte Grüngasquote. Damit schaffen wir es natürlich auch genau mit dieser Grüngasquote, dass auch beispielsweise Heizungsbesitzer, also Gasheizungsbesitzer, die haben die Sicherheit, sie können weiterhin, wenn sie dann auf Biogas umstellen, und das bieten jetzt schon die Stadtwerke oder die Gasversorger an, können ihre Heizung weiterhin halten. Also hier muss nicht aufwendig das halbe Haus abgerissen werden und saniert werden, sondern das kann man mit Biomethan entsprechend klimaneutral auch weiterhin heizen.
Ja, und preislich ist das ja auch. Also eine CO2-Abgabe auf Gas ist natürlich für jeden ein Thema aktuell. Mhm. Das weiß man ja auch nicht, ob die Entwicklung jetzt ewig so weitergeht, ne?
Ja, und das sind genau diese Voraussetzungen oder diese Sicherheiten, die wir haben müssen. Also das höre ich ja auch an jeder Ecke. Wir brauchen mehr Sicherheit, damit wir entscheiden können und nicht immer dieses rein aus der Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Das akzeptiert der Bürger auch nicht mehr.
Das ist ja auch klar. Also man hat eine Investitionsentscheidung für sich selber zu treffen. Die Wirtschaftslage ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie besonders mutig mit Investitionen ist. Mhm. So, dann überlegt man sich schon, was tue ich? Wenn man dann in den letzten zwei Jahren mitbekommen hat, wie häufig sich der Kurs da geändert hat. Und nicht mal nur wegen dem Regierungswechsel, sondern auch innerhalb derselben Regierung teilweise.
Ja.
So, ja, was sollen die Leute noch tun? So, und die Realität ist, dass viele Leute gar nichts tun. So,
genau.
Was aber ja auch nirgendwo hinführt. Weil am Ende zahlen sie drauf. Weil wenn sie überhaupt nichts unternehmen, werden sie am Ende durch Dinge wie die CO2-Abgabe auch getroffen. Also da braucht es Sicherheit, einen Fahrplan für die Verbraucher, aber natürlich auch für die investieren sollen in diese Sache.
Da kann man nur appellieren daran, das Thema wirklich jetzt ernst zu nehmen und die entsprechenden politischen Voraussetzungen auch zu schaffen.
Ja, früher gab es ja immer mal diese Tendenz, dass man bei so großen Fragen, die das ganze Land irgendwo bewegen, dass man da auch mal mehr als die notwendige Mehrheit an einen Tisch bringt. Das vermisse ich auch aktuell, dass man mal sagt, jetzt sehen wir mal zu, dass das ein Fahrplan ist, der von mehr als nur der Regierung getragen wird und irgendwie auf 20 Jahre sicher ist. Eigentlich müsste man da größeren Konsens auch in der Politik herstellen.
Mhm. Ja, und schauen Sie, Herr Voth, das ist ja das Merkwürdige, nachdem wir doch jetzt seit Jahren feststellen, wie kritisch das ist und dass jeder, egal ob Mittelstand oder Industrie, sagt, wir brauchen verlässliche und wir brauchen bezahlbare Energie, dass wir es trotzdem immer noch nicht geschafft haben, das Thema jetzt endlich mal realistisch anzugehen. Ich hatte es am Anfang genannt, Geostrategie und Klimapolitik, das muss zusammengeführt werden. Und was muss noch passieren, damit wir Realpolitik machen? Ich meine, das werden Sie sicherlich auch am ehesten erleben, gerade als Freie Wähler, die ja sehr viel auch in der Kommunalpolitik unterwegs sind. Das heißt also, die direkt am Wähler auch dran sind, die genau das vor Ort mitbekommen, eben nicht hier in der Berliner Bubble, wo wir doch weit entfernt sind.
Das ist ja wirklich das Thema. Als Kommunalpolitiker steht man immer an vorderster Front und muss politische Entscheidungen, die auf höheren Ebenen getroffen worden sind, für die man im Zweifel überhaupt nichts kann, muss man den Menschen gegenüber verantworten. So, weil die Leute fahren nicht nach Berlin zum Bundeskanzleramt und fragen, was demnächst mit ihrer Energieversorgung passiert, sondern die fragen hier vor Ort die Leute, die greifbar sind, die am Infostand stehen, die auf dem Fest des lokalen Vereins da sind. Und dann hat man die realen Fragen, die realen Sorgen der Menschen und eben auch Thema kommunale Stadtwerke. Sie sind zum Glück ja im Wesentlichen noch in kommunaler Hand in Deutschland. Ja. Und da sind die Kommunalpolitiker verantwortlich dafür, diese Unternehmen, die es ja sind, in die Zukunft auszurichten. Mhm. Und wir reden da ja auch je nach Größe der Gebietskörperschaft, wir reden da ja von Millionen bis Milliarden Investments, die da zu tätigen sind in den nächsten Jahren. Deswegen, das ist ganz reales Erleben jeden Tag. Diese Unsicherheit, die schadet uns einfach gerade massiv. Es wird auch alles immer so schwarz gemalt, als ob es gar keine Möglichkeiten und Alternativen gibt. Mhm. Und es gibt ja tolle Alternativen, wie man eben bei dem Thema hier Biogas sieht. Die meisten Leute haben es einfach nur vor Augen, als ja, der Landwirt hat da eine Biogasanlage stehen.
Genau.
Aber was das strategisch bedeuten kann, was das für ein interessanter Baustein ist, um die Gesamtstrategie des Landes zu ergänzen, das sehen eben viele nicht. Und da müssen wir, glaube ich, immer auch ein bisschen positiver wieder ins Kommunizieren kommen, dass Energiepolitik nicht nur ist, alles ist schrecklich und die Welt wird untergehen, sondern dass es auch einfach riesige Chancen gibt, die uns dann am Ende auch stärker machen als Gemeinschaft.
Absolut. Zu dem Kommunalthema nur ganz kurz. Jede Kommune muss ja eine kommunale Wärmeplanung machen.
Ja, die einen machen es gut, die anderen machen es genauso, wie es die Pflicht ist, ja.
Genau, ein Beispiel. Eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, die gesagt hat, ja, wir planen jetzt mal. Und da kamen dann 1,2 Milliarden Euro raus, die Umstellung. Eine 100.000 Einwohnerstadt, das ist ja jetzt nicht ganz so viel. Und da kam heraus, diese 1,2 Milliarden, die können die überhaupt nicht stemmen. Sie können sie auch nicht finanzieren. Das ist ja dieser Irrsinn. Auf der anderen Seite verdient dieses Stadtwerk in dieser Gemeinde oder Stadt verdient mit dem Gasnetz noch richtiges Geld. Da wird noch Geld verdient. Mit dieser Energie wird der Kindergarten subventioniert, wird das Schwimmbad noch mit am Leben erhalten und vieles andere mehr.
Nee, das sollten die EU jetzt nicht zu genau hören. Dann kommen die gleich wieder...
Ja. Naja, aber dafür müssen sie an anderer Stelle viel mehr ausgeben. Nur was ich damit sagen will. Und dann heißt es, naja, euer Netz, das werden wir euch mal stilllegen. Das heißt, damit gehen wir direkt an die kommunale Finanzierung mit heran.
Ja, es ist Wahnsinn. Wenn man überlegt, Thema Wärmewende und diese Planungen, die aktuell durchzuführen sind, das bedeutet ja im Grunde, dass selbst die Gemeinden, die Städte, die ein vorhandenes Fernwärmenetz haben, die müssen ja auch da schauen. Die Fernwärme, die ist ja auch nicht in Anführungsstrichen grün. Mhm. Das heißt, allein das schon vorhandene Fernwärmenetz dann umzustellen, kostet Millionen bis Milliarden. Dann ist die Idee gewesen, dass das noch ausgebaut wird. Dann wird neue Infrastruktur geschaffen. Dann ist das ganze Thema zunehmende Elektrifizierung, Wallboxen, Wärmepumpen etc. Das lokale Stromnetz macht nicht mehr mit. So, und all diese Themen, die kommen ja aufeinander und dann kommen diese riesigen Summen zusammen. Und deswegen ist ja so mein Thema, was ich hier lokal setze, was wir Freien Wähler auch ganz an ganz vielen Stellen setzen, ist ja, warum nutzen wir dann diese vorhandene Infrastruktur Gasnetz einfach nicht weiter, sondern schreiben die einfach ab. Das ist ja völlig unverständlich in einer Situation, wo ich kaum genug Geld haben kann, um in diesen Prozess zu investieren, dass ich dann etwas, was schon da ist, nicht nutze.
Wir sind da ganz nah beieinander, Herr Voth, mit den Freien Wählern.
Ja. Wie kommt man auf so Ideen?
Naja, jetzt kann man sagen, was wird hier geraucht?
Ja, gut, kann, deswegen haben die es legalisiert, kann, damit genau. wir das alle gut ertragen können.
Besser kann man es nicht erklären, glaube ich.
Es ist wirklich schwierig. Also ich glaube wirklich so die Kernpunkte sind, wir brauchen endlich mal wieder Planungssicherheit für die, die investieren, aber eben auch für die Verbraucher, die ihre persönliche Investitionsentscheidung in ihre Heizung und ihre sonstige Energieversorgung treffen müssen. Wir sollten das, was wir haben, nämlich ein hervorragendes Gasnetz, wo uns ganz Europa drum beneidet, wo 20 Millionen Wohnungen dranhängen, 1,8 Millionen Unternehmen in Industrie und Handel dranhängen. Solche Infrastruktur sollte man nicht einfach abschreiben, sondern sollte eben schauen, sie nutzen zu können. Wenn wir an den paar Kernpunkten schon mal weiterkämen politisch, dann hätten wir schon enorm viel erreicht.
Das ist richtig.
Und dann kann man sich wieder im täglichen Klein-Klein, kann man sich dann streiten, ob in Absatz 4 oder Absatz 3 vom Gesetz noch irgendwie die oder jene Ausnahme reinkommt. Aber wichtig ist doch, dass einfach mal das Signal rausgeht, da geht's lang, da geht's jetzt auch mal länger als 3 Tage lang. Damit können alle arbeiten.
Also wir stehen dazu und warten auf genau diese Signale und unsere Mitglieder auch.
Dann müssen wir das nochmal beim Bundeskanzleramt vortragen. Ja. Wir Freien Wähler werden es tun. Und was ich auch gesagt hatte, wir sind ja nun auch in Regierungsverantwortung in Bayern. Wir sind ganz viele Landräte, Oberbürgermeister, die in Verantwortung sind. Und wir sind ja auch bereit, dass das mit anderen politischen Parteien, dass man da mal einen größeren Konsens findet zu diesen Themen. Das muss ja nicht alles immer nur im Koalitionsstreit sein, sondern man könnte ja auch einfach mal sagen, solche Zukunftsentscheidungen, da müssen wir mal mehr als die nötige Mehrheit an einen Tisch bringen. Damit das auch wirklich mal Bestand hat. Weil ich habe ja schon wieder Angst vor der nächsten Bundestagswahl, die wahrscheinlich früher kommt, als wir alle annehmen. Mhm. Wenn die Grünen dann wieder mitregieren, dann ist alles, was jetzt gerade ausgehandelt worden ist, ist ja dann schon wieder weg.
Ist schon wieder obsolet, ganz genau. Also das muss man ganz klar sagen, die Grünen wollen aus dem Gas raus. Mit aller Konsequenz und mit aller Ideologie.
Und das ist halt ein Problem.
Ja.
Da haben wir ein Problem, weil niemand kann sicher sagen, dass dann die ganze Politik nicht wieder rückwärts abgewickelt wird, die jetzt gerade gemacht wird.
Das ist richtig.
Also wir sehen, da ist noch ganz viel zu tun im Bereich Energiepolitik. Es hat mich riesig gefreut, dass wir heute diesen Teilaspekt des Ganzen mal besprechen konnten. Und wir bleiben im Gespräch, wir bleiben im Austausch. Und es hat mich sehr gefreut und wir hören uns bestimmt bald wieder. Und für unsere Zuhörer da draußen natürlich nochmal der Hinweis, dass wir auch viele weitere spannende Folgen im Podcast haben und dass man die natürlich am besten bekommt, wenn man unsere Kanäle auch abonniert. Entsprechend nochmal mein kleiner Werbehinweis in die Richtung. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle bei Peter Meyer. Herzlichen Dank.
Ja, auch meinerseits herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Voth, und dann auch an die Zuhörer dann. Schauen Sie sich das genau an, was hier passiert. Wir sind auf jeden Fall immer vor Ort hier in Berlin, in den Ländern, um eine reale Energiepolitik hier darzustellen.